SRF 1.
Uhr. Rendezvous mit den Mittagsinformationen vom Schweizer Radio. Studie zum legalen Verkauf von Cannabis verboten. Der Bund bremst die Universität Bern aus. Ihre Kioskverkäuferin wird es freuen. Kioskbesitzerin Valora einigt sich mit den Arbeitervertretern auf einen vorteilhafteren Gesamtarbeitsvertrag. Wenn einem ein Fremder wie ein Schatten überall hin folgt.
Es war wie so immer die Angst da vor dem Überraschungsmoment. Was mache ich denn? Also ich habe das Gefühl, wenn der auf einmal irgendwie vor mir steht, ich fühle mich wie paralysiert.
Ein Stalking-Opfer erzählt. Zwei Experten geben Ratschläge zu einem Phänomen, das auch bei uns oft vorkommt. Das Tagesgespräch um 13 Uhr. Und Lacrime Azzurre. Blaue Tränen weint die italienische Fußballnationalmannschaft. Und die Römer weinen mit. Die Reportage. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Hanfrauchen, Kiffen, nur für den Genuss, das ist illegal. Selbst dann, wenn es im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie stattfindet. Darum verbietet das Bundesamt für Gesundheit der Universität Bern ein Forschungsprojekt. Geraldine Eicher.
Die Universität Bern hat auf eine Ausnahme gehofft. Mit ihrer Studie wollten die Berner Forscher das Konsum- und Kaufverhalten von Cannabiskonsumenten untersuchen, wenn diese Zugang zu behördlich kontrolliertem Hanf haben. Verschiedene Städte waren an der Studie interessiert und erhofften sich Erkenntnisse, ob kontrollierter Hanfverkauf den Konsum entkriminalisiert. Aus der Studie wird nun aber nichts. Es fehle die gesetzliche Grundlage, erklärt Gregor Lüthi, Kommunikationschef des Bundesamts für Gesundheit. Damit eine solche Studie bewilligt werden könne, müsse das Betäubungsmittelgesetz mit einem Experimentierartikel ergänzt werden. Der Bund fände aber eine vertiefte Forschung in diesem Bereich interessant, räumt Lüthi ein.
Wir fänden das sicher interessant. Es gibt das gesundheitspolitische Anliegen, dass man den gesellschaftlichen Umgang mit Cannabis durch solche Studien erforscht und dem wollen wir eigentlich nicht im Wege stehen.
Und der Bund würde es grundsätzlich begrüßen, neue Regulierungsmodelle analysieren zu lassen. Er nimmt Gespräche mit den Beteiligten auf.
Wir wollen gemeinsam mit den Städten schauen, wie können wir da vorwärts gehen, aber zum Inhaltlichen kann ich Ihnen heute noch nichts sagen.
Die Universität Bern hat nun 30 Tage Zeit, gegen das Nein zu ihrer Studie Beschwerde einzureichen.
Geraldine Eicher. Die weiteren Meldungen hat Rebecca Filiger.
Grippe und Hitze, beides hat vielen Menschen im Jahr 2015 außergewöhnlich zugesetzt. An der Grippe starben im Frühling 2015 etwa 2500 Menschen mehr als in anderen Jahren. Im Sommer dann gab es etwa 500 zusätzliche Todesfälle wegen der großen Hitze. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik. Insgesamt starben vor zwei Jahren über 67.000 Menschen. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Zu den Gesundheitskosten in der Schweiz gibt es neue Prognosen. So rechnet die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich für die nächsten Jahre mit jeweils 4% höheren Kosten im Gesundheitswesen. Ein Grund dafür seien die steigenden Löhne, denn das Gesundheitswesen ist ein personalintensiver Bereich, schreiben die ETH-Forscher. Zudem werde die Bevölkerung immer älter. Gemäß der KOF-Studie gestiegen sind vor allem die Beträge im ambulanten Bereich. Auf der anderen Seite hätten Einsparungen bei den Medikamentenpreisen das Wachstum nur leicht gebremst. Nach der Zukunftsprognose nun ein Blick zurück und der zeigt, weltweit sind die Menschen im Schnitt 6% reicher geworden. Das gilt laut einem Bericht der Credit Suisse für den Zeitraum von Mitte 2016 bis Mitte diesen Jahres. Dabei gehören die Menschen in der Schweiz zu den reichsten der Welt. Die Gründe? Aktienmärkte, die boomen und gestiegene Immobilienpreise. Allerdings hätten davon vor allem die Reichsten profitiert. In der globalen Vermögensverteilung habe die Ungleichheit darum zugenommen. Noch eine Zahl zur Schweiz. Das mittlere Vermögen in der Schweiz beträgt 230'000 Franken. Beim schweizerisch-französischen Zementkonzern Lafarge-Holcim läuft eine Hausdurchsuchung. Die Büros in Paris würden untersucht, bestätigt ein Unternehmenssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hausdurchsuchung stehe im Zusammenhang mit einem Zementwerk von Lafarge-Holz in Syrien, heißt es weiter. Radio Television Suisse RTS schreibt außerdem, die Hausdurchsuchung habe damit zu tun, dass Lafarge-Holz in Syrien indirekt bewaffnete Gruppen finanziere, beispielsweise das Terrornetzwerk Islamischer Staat. Zu diesen Vorwürfen nahm Lafarge-Holz nicht Stellung. Italiens Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet. Die Wirtschaftsleistung stieg von Juli bis September um 0,5% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Dies teilte das italienische Statistikamt mit. Zum Vergleich, Deutschland und Spanien erreichten im dritten Quartal jeweils ein Plus von 0,8%. Im ganzen Euroraum legte die Wirtschaft um 0,6% zu. Das Wetter heute und morgen scheint in den Alpen die Sonne. In den anderen Regionen ist es teils hochnebelartig grau, teils scheint die Sonne. Die Temperatur mit Biese werden nur 5 Grad erreicht.
Valora, das ist das Unternehmen, das Kakioske betreibt und den Brezelkönig besitzt. Das ist das Unternehmen, das wegen der Behandlung seiner Angestellten schon verschiedentlich kritisiert wurde. Tiefe Löhne, schlechte Sozialleistungen. Doch genau diese Valora hat sich mit den Arbeitervertretern, genauer dem kaufmännischen Verband, auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt, auf einen nicht mehr nur freiwilligen GAF. Frage an Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr, ist das eine gute Nachricht für die Angestellten der Valora?
Für viele Valora-Angestellte ist das tatsächlich eine gute Nachricht, nicht zuletzt, weil auch die Löhne weiter angehoben werden. Für noch mehr Leute aber, für solche, die nur indirekt zu Valora gehören, für sie bringt der neue Gesamtarbeitsvertrag nichts, nämlich jene Leute, die als Selbstständige einen Kiosk betreiben im Auftrag der Valora. Konkret für Valora arbeiten in der Schweiz rund 6'000 Leute. Zwei Drittel von ihnen betreiben selbstständig einen Kiosk, eine Agentur, wie man sagt, und die sind dem Gesamtarbeitsvertrag nicht unterstellt.
Aber Valora kommt doch auch den Selbstständigen entgegen, die im Auftrag von Valora arbeiten, oder nicht?
Ja, die Mindestlöhne, die der Valora-Gesamtarbeitsvertrag vorsieht, diese Mindestlöhne sollen künftig auch für die Selbstständigen der Agenturpartner gelten, allerdings nur bei Agenturverträgen, die neu abgeschlossen werden. Darin werden die Agenturbetreiberinnen und Betreiber verpflichtet, die Mindestlöhne einzuhalten. Allerdings diese Verträge zwischen den Agenturen und Valora, die laufen jetzt nicht alle Ende Jahr aus und werden dann erneuert. Das dauert bestimmt seine Zeit, so 2-3 Jahre vielleicht. Hinzu kommt, es muss natürlich auch überprüft werden, ob die Vereinbarungen eingehalten werden. Und da die Agenturen eben nicht dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen, können auch keine unabhängigen Kontrollen durchgeführt werden. Das jedenfalls befürchtet die Gewerkschaft Sina. Die Sina, sie war ja einst Sozialpartnerin bei Valora, aber Sina und Valora haben sich zerstritten. Darauf ist der kaufmännische Verband als Sozialpartner eingestiegen und er hat nun mit Valora diesen neuen Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt.
Gut, nun mal ganz konkret, welche Verbesserungen bringt der neue Gesamtarbeitsvertrag den Mitarbeitenden?
Verbesserungen gibt es erstens bei den Mindestlöhnen und zweitens beim Vaterschaftsurlaub. Allerdings, von höheren Löhnen profitieren nur Angestellte mit Berufsausbildung. Valora und kaufmännischer Verband sagen, eine Ausbildung müsse sich eben auch finanziell lohnen. Die Sina dagegen kritisiert, dass überwiegend ungelernte Verkaufspersonal gehe hier leer aus. Und zum längeren Vaterschaftsurlaub, sagt die Sina, das sei politisch zwar begrüßenswert, dem überwiegend weiblichen Verkaufspersonal bringe das aber nichts. Verbesserungen beim Mutterschaftsurlaub würden dem Unternehmen besser anstehen.
Zum Schluss noch kurz, Ivan Lieberherr, Valora wurde jahrelang als Arbeitgeber kritisiert. Woher kommt jetzt dieses Bekenntnis zu diesem neuen, verbesserten GAV?
Nun, ich denke, mit den Zugeständnissen bei den Mindestlöhnen und beim Vaterschaftsurlaub versucht Valora tatsächlich dem schlechten Image entgegenzuwirken. Valora wolle ein fairer Arbeitgeber sein mit zufriedenen Angestellten, so wird beteuert. Das muss Valora wohl auch, denn die Konkurrenz, Kioske, Cafés, Gipfeli-Stände, gerade an den Bahnhöfen, die Konkurrenz ist groß. Viele Anbieter suchen dort qualifizierte Angestellte und wer dann mehr bietet, der findet wohl auch das bessere und motiviertere Personal.
Danke für die Einschätzungen, Ivan Lieberherr. Um Stalking geht es hier gleich als nächstes, im Tagesgespräch um eins dann auch. Dazwischen erwarten Sie diese Themen. Diesen Morgen ist der Ristretto noch bitterer, in der römischen Bar nach dem Ausscheiden Italiens vor der WM. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende, Nach Bundesgericht billigt ihnen mehr Schutz zu, in Form von finanzieller Unterstützung. Wien ist es schon, Zürich soll es noch werden, eine Smart City, in der alle etwas glücklicher und etwas gesünder sein sollen. Und eine Frau verliert ihre Heimat, ihr Dorf in Nordrhein-Westfalen. Sie wird umgesiedelt.
Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach da noch nicht mit abfinden.
Der Grund, unterm Dorf liegt Braunkohle. Wir kennen es vor allem von Promis. Ihnen folgen verwirrte Fans auf Schritt und Tritt. Stalking. Das kommt aber nicht nur bei Prominenten vor, sondern bei ganz gewöhnlichen Menschen. Und in der Schweiz ist es häufiger, als man denken könnte. Täter und Opfer kennen sich in der Regel. Darüber diskutieren Fachleute heute an einer Konferenz in Bern. Sabine Gorge hat eine Frau getroffen, die fast 10 Jahre lang von einem Mann gestalkt wurde. Damit sie nicht wiedererkannt werden kann, haben wir ihre Stimme verfremdet und ihren Namen geändert.
Anna Müller begegnet ihrem Stalker bei der Arbeit. Die junge Frau arbeitet mit Patienten, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Einer davon will schnell auch Kontakt mit ihr als Privatperson.
Dass er Wille hat, mit mir in den Ausgang zu gehen, etwas trinken.
Und er beginnt, ihr Briefe zu schreiben, 2-3 Mal pro Woche. Sie weist ihn zurück, vergeblich. Ihre Vorgesetzten versuchen, sie abzuschirmen. Der Patient wird einer anderen Stelle zugewiesen und die Briefe wandern direkt in den Abfall. Doch als sie eines Tages nach der Arbeit das Gebäude verlässt, steht er da und schaut sie an.
Ich habe keine Handlungsmöglichkeiten gehabt. Es hat mir ein Stück weit einfach wie schutzlos gemacht und so das Gefühl von ausgeliefert ihm gegenüber. Und es hat er wie angefangen zu spüren, dass er mit mir, mit dem mich zu nahe treten, in dem Sinn.
Anna Müller kündigt, sie zieht in eine andere Gegend. Doch sie wird den Stalker nicht los. Diesmal verfolgt er sie via Facebook und schreibt:
Von Kompliment über abstoßende Sachen zu sehr sexuellem Inhalt, über so versteckte Bedrohungen, die nicht direkt angesprochen sind, sondern zum Teil so wie verpackte Botschaften auch.
Botschaften eines psychisch Kranken. Sie geht zur Polizei. Dort erhält sie den Ratschlag, möglichst nichts zu tun, um den Stalker nicht weiter zu provozieren. Der belastet Anna Müller mittlerweile nicht nur psychisch, das Stalking hat auch finanzielle Folgen für sie. In Ruhe lässt er sie nämlich nur, wenn sie keine Spuren im Internet hinterlässt, das heißt nicht arbeitet. Denn sobald sie eine neue Stelle antritt, ist ihre Arbeits-E-Mail-Adresse im Netz und damit der Stalker wieder da. Und er schreibt weiter.
Es hat 1-2 Passagen, wo ich recht klar ist, dass es eine Bedrohung ist. Und trotzdem ist es nicht so das Direkte von, hey, ich bringe dich um. Aber es ist wie so latent, kommt es eigentlich wie so über.
Mehrmals nimmt sie eine Auszeit. Trotzdem versucht sie, sich ihr Leben so wenig wie möglich vom Stalker bestimmen zu lassen.
Es ist in dem Sinn ist nicht so, dass sie etwas nicht mehr gemacht hat, aber es ist wie so. Es ist trotzdem oft wie immer etwas da gewesen, wo ihm im Nacken gehockt ist.
Dann spitzt sich die Situation zu. Irgendwann gibt Anna Müller eine Kleinanzeige auf. Dadurch findet er heraus, wo sie wohnt. Und jetzt ist die Bedrohung nicht mehr nur im Internet, sondern plötzlich ganz nah.
Und es ist dann so gewesen, dass er nach einer gewissen Zeit im Quartier bei mir auftaucht ist.
Anna Müller fühlt sich beobachtet, nicht mehr sicher.
Das ist wie so das Gefühl von, hey, ich komme in mein Zuhause und ich weiss nicht, steht da jemand, ich komme raus. Und es ist wie so immer die Angst da gewesen vor dem Überraschungsmoment. Was mache ich denn? So immer wie das Gefühl gehabt, hey, wenn der jetzt mal irgendwie vor mir steht, ich fühle mich wie paralysiert. So in meiner Vorstellung, immer so in der Auseinandersetzung gewesen mit dem, wie, was mache ich in dem Moment, wenn er einfach so vor mir steht, was mache ich denn? So die Angst, auch von dem überrascht zu werden.
Sie geht erneut zur Polizei und diesmal zeigt sie ihren Stalker an. Er wird wegen sexueller Belästigung und Drohung zu einer Buße verurteilt. Das war vor einem halben Jahr. Seither hat Anna Müller nichts mehr von ihm gehört. Doch die fast 10 Jahre Stalking haben tiefe Spuren hinterlassen. Sie traut der Ruhe noch nicht.
Okay, im Aussen kommen wirklich keine Reaktionen im Moment von ihm. Aber was ist bei ihm im Innen? Also ist er immer noch mit mir irgendwie verbunden? Hat er immer noch seine ganzen Fantasien? Oder hat er die auch losgelassen?
Diese Ungewissheit wird sie noch lange begleiten.
Der Bericht von Sabine Gorge. Stalking, Vorbeugung, Intervention und Gerichtsurteile. Unser Tagesgespräch um 13 Uhr. Eine Fußball-WM ohne die Azzurri. Unvorstellbar, dass Italien nicht dabei sein wird im Sommer. Seit 1958 spielten die Fußballer in den blauen Trikots und weißen Shorts an jeder WM um den Titel. Welch eine Schmach jetzt für den vierfachen Weltmeister. Die Enttäuschung in Italien ist dementsprechend groß. Heute Morgen zeigte sie sich dort, wo die Italiener jeweils zuerst hingehen, wenn sie das Haus verlassen. In der Bar beim ersten Café. Dort in Rom hat Italien-Korrespondent Franco Battel Stimmen zusammengetragen.
An den Wänden vergilbte Fotos von Fußballern, vor allem Francesco Totti. Über der Kaffeemaschine ein dunkelroter Schal der AS Roma, auf dem Tresen die rosafarbene Gazzetta dello Sport. Alle haben den Match gestern gesehen und spülen nun den Frust mit einem kräftigen Schluck. Cappuccino runter.
Non ce l'abbiamo fatta, la palla non entrava.
Der Ball wollte einfach nicht rein, sagt der junge Mann hinter dem Tresen der Barista, der die Cappuccini serviert. Einer der Kunden hakt ein und versucht zu erklären.
I problemi sono di fondo, hanno sbagliato da tanto tempo, i ragazzi l'hanno abbandonati.
Die Probleme liegen tief. Da wurden seit langem Fehler gemacht. Die Clubs haben den eigenen Nachwuchs vernachlässigt und sind im Ausland mit dem Scheckbuch auf Einkaufstour gegangen. Dabei gehörten wir mal zu den Besten. Dann ruft jemand im Hintergrund der Bar: Kommen Sie mal her. Das Fachwissen ist, wie heute Morgen wohl, in jeder italienischen Bar geballt.
Allenatore, quello non è un allenatore, nel modo più assoluto.
Der Trainer ist schuld, der Trainer, absolut. Der war nicht einmal fähig, eine Squadra, ein Team zusammenzustellen. Und dann, fährt der Mann fort, wolle der auch noch bleiben, klebe am Sessel. Auch dafür hat er eine Erklärung.
Affezionate ai soldi, adesso devi trattare prima i soldi, poi si vedrà.
Es geht ums Geld. Sobald die Abfindung stimme, werde der Commissario Tecnico seinen Sessel räumen. Bitter nötig sei das.
Tutto, tutto. Ormai è diventato tutto vecchio. Quindi bisogna rinnovare tutto.
Alles müssen wir neu machen, von vorne anfangen. Haben dem Fußball denn auch die vielen Skandale geschadet? Rassistische Ausfälle von Hooligans, gekaufte Spiele, korrumpierte Schiedsrichter. Ach was, winkt einer ab.
Qui è tutto il paese che è uno scandalo.
Nicht der Fußball ist der Skandal, sondern das ganze Land. Der Mann lacht zwar, doch es macht den Anschein, als meine er es ernst. Derweil liegt die Gazzetta dello Sport unberührt auf dem Tresen. Die Überschrift besteht aus nur vier Buchstaben. Fine. Das Ende.
Die Reportage aus einer Bar in Rom von Franco Battel. Zwölf Minuten vor eins, Sie hören Rendezvous. Sie kommen aus Eritrea, Afghanistan, Syrien oder Somalia und Sie sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen auf der Flucht. Sie gelten als besonders verletzlich. Und trotzdem kam es vor, dass das Bundesverwaltungsgericht von Ihnen verlangte, dass Sie die Kosten für Ihren Prozess aus eigener Tasche vorschießen. Das geht nicht, sagt jetzt das Bundesgericht und stoppt die Praxis. Sascha Buchbinder.
Die Praxis geht zurück bis ins Jahr 2002. Zum Thema aber wurde sie erst jetzt durch einen Jungen aus Eritrea. Sein Asylgesuch war 2014 abgelehnt worden, weshalb er ans Bundesverwaltungsgericht gelangte. Doch das Gericht verlangte einen Kostenvorschuss von 900 Franken, Geld, das der Junge nicht hatte. Folge: Das Gericht trat gar nicht erst auf seinen Rekurs ein. Eine Stiftung brachte den Fall vor Bundesgericht. Und obwohl das Gesetz keine Möglichkeit für einen Rekurs vorsieht, interessierten sich die Lausanner Richter für den Fall, genauer für die generelle Vorschusspraxis bei Minderjährigen. Die Abklärungen des Bundesgerichts ergaben, dass die Vorschussregel ursprünglich geschaffen wurde, um 2002 die Überlastung der damaligen Asylrekurskommission zu senken. So geht das nicht, urteilt nun das Bundesgericht, weil Minderjährige ohne Eltern seien besonders schutzbedürftige Personen und in diesen Fällen sei die Maßnahme unverhältnismäßig. In einer ersten Reaktion erklärt Rocco Maglio, Medienbeauftragter des Bundesverwaltungsgerichts, dass
sich nicht um eine flächendeckende Praxis am Bundesverwaltungsgericht handelt. Kostenvorschüsse wurden in Ausnahmefällen erhoben, und zwar dann, wenn es sich um offensichtlich aussichtslose Beschwerden handelte.
In allen anderen Fällen könnten Personen ohne Geld vom Gericht die kostenlose Prozessführung beantragen. Dem Bundesgericht geht aber schon diese Regel zu weit. Von Minderjährigen einen Kostenvorschuss zu verlangen, bedeutet in aller Regel, dass ihnen der Zugang zur Justiz verweigert werde. Der Sprecher der Schweizer Flüchtlingshilfe, Stefan Frey, hält das Urteil für sehr wichtig.
Ja, wir haben natürlich keine exakten Zahlen, aber wir gehen schon davon aus, dass das pro Jahr mehrere Dutzend Personen sind, die davon betroffen sein können.
Letztes Jahr hatten in der Schweiz knapp 2000 unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag gestellt. Aber dem Bundesgericht geht es nicht um die Zahl der Betroffenen, sondern ums Prinzip. Im Asylverfahren gehe es nämlich nicht um Nebensächlichkeiten, sondern um den körperlichen Schutz und die Menschenwürde der Betroffenen, urteilt das Gericht.
Immer mehr von uns leben in einer Stadt, mit Folgen für den Energieverbrauch und damit für die Umwelt. Städte stoßen rund 80% der Treibhausgase aus. Städte sind Energiefresser. Aber Stadtentwickler sind überzeugt, diese Probleme kann man mit modernen Technologien lösen. Man müsste Städte bloß in Smart Cities umbauen. Doch wann ist eine Stadt eine smarte Stadt? Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Eine smarte, eine intelligente Stadt ist eine vernetzte Stadt, sagt Ulrike Huema, die oberste Informatikerin der Stadt Wien.
Wir sprechen auch davon, dass die IT quasi so das Nervensystem auch einer smarten Stadt ist.
Huema hat am Europaforum in Luzern darüber erzählt, wie Wien zu einer Smart City werden will. In dieser vernetzten Stadt der Zukunft ist zum Beispiel eine automatisierte Verkehrsleitung via Internet integriert, dass die Fahrten der Menschen durch die Stadt so optimiert, dass sie mittelfristig ganz aufs Auto verzichten wollen. Einbauen könnte man zum Beispiel auch eine intelligente Elektrizitätsversorgung, die tausende kleine Solarkraftwerke auf den Stadtdächern verbindet oder jeder Haushalt über intelligente Strommessgeräte verbunden ist, die helfen, gezielt Strom zu sparen. In Wien ist man bereits seit einigen Jahren daran, verschiedene solcher Systeme auszuprobieren. Interessiert schaut man deshalb von Zürich nach Wien, weil die größte Schweizer Stadt ganz ähnliche Herausforderungen hat. Zu einer smarten Stadt gehöre auch, dass die Behörden über das Internet besser erreichbar seien, sagt der Zürcher Wirtschaftsförderer Benno Seiler. Er will
den Bürgern ein Login geben, wo sie alle ihre Bedürfnisse, die sie mit der Stadt haben, eigentlich dann abdecken können. Also das heißt, man muss sich nicht an 100 Orten immer einwählen, sondern man hat einen Zugang zu der Stadt und da drin regelt man alles.
Doch bei der Idee der Smart Cities gehe die Vernetzung weit über Computersysteme hinaus.
Innerhalb der Stadt zwischen verschiedenen Dienstabteilungen stärkere Zusammenarbeit und auch nach außen mit der Wirtschaft und unserer Bevölkerung eine stärkere Vernetzung zu erreichen.
Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, der Wirtschaft und den Schulen und Universitäten, betont Ulrike Huemer, sei überhaupt das Wichtigste bei so einem Großprojekt. Wien mache gerade mit älteren Menschen spannende Erfahrungen, die man zum Beispiel ein automatisiertes Alarmsystem bei Unfällen in der Wohnung ausprobieren lasse.
Wir machen das mit Pilotwohnungen, wo wir mit denen in einem Dialog sind und durch diese Gespräche auch erkennen, welche Bedürfnisse sie darüber hinaus haben. Aber ihnen auch zu vermitteln, wir wollen Lösungen für sie anbieten und nicht über ihren Kopf hinweg.
Es sei am klügsten, den Wandel über viele kleine Pilotprojekte herbeizuführen. Eine historisch gewachsene Stadt könne man nicht in ein paar Monaten in eine Smart City umwandeln. Wien gibt sich bis ins Jahr 2050 Zeit dafür.
Die aktuelle Klimakonferenz in Bonn. Dort wird auch über die Folgen des Kohlebergbaus für die Umwelt verhandelt. Einen Katzensprung von Bonn entfernt liegt eines der größten Kohleabbaugebiete Europas, Garzweiler II. Riesige Maschinen fressen sich durch die Landschaft, um Kohle abzubauen. Mit Folgen für die Menschen. Ganze Dörfer wurden seit den 80er Jahren umgesiedelt, abgerissen. Die Reportage unseres Deutschland-Korrespondenten Peter Vögeli.
Wo sollen bloß die Krähen landen? In diesem platten Land, wenn die Kirche weg ist. Kainberg ist ein kleines Dorf am Rande eines der größten Kohleabbaugebiete Europas, nur 30 Autominuten vom Zentrum Düsseldorfs entfernt. In wenigen Jahren wird hier alles abgerissen.
Ich kann nie mehr weder meinen Enkelkindern noch anderen Personen zeigen, wo ich auf dem Sportplatz meine ersten Tore geschossen habe oder wo ich meine erste Freundin kennengelernt habe im Dorf,
sagt Norbert Winzen. Seit Generationen lebt seine Familie hier.
Immer hier gewesen, nie irgendwo anders. Ein paar hundert Meter weiter, und dann war das Elternhaus. Das ist Heimat, genau das,
sagt die 73-jährige Mutter von Norbert Winzen. In wenigen Jahren werden die Kreuze und Glocken aus der Kirche getragen, wird das Dorf abgerissen.
Ja, ich verdränge das. Ich will das einfach gar nicht. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass es so ist. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach da noch nicht mit abfinden. Das ist so.
Schon jetzt ist das Ende spürbar. Die Verkehrsbusse fahren das Dorf nur noch zweimal täglich an. Lebensmittelläden schließen.
Wir sind eben am Metzger vorbeigekommen. Der wird seine Öffnungszeiten verändern müssen. Wir haben den Bäcker gesehen. Der fährt mit einem mobilen Bäckerladen quasi durch die Orte und beliefert die mit Brot, damit da noch eine Existenz möglich ist.
Wir gehen in die Kirche. Im Jahre 714 wurde hier zum ersten Mal eine Kirche gebaut. Was ist Heimat? Was bedeutet verwurzelt sein? Norbert Winzen erzählt die Geschichte, als seine Mutter im Dorf einen Holzvogel abschoss und die erste Schützenkönigin im Dorf wurde.
Und meine Mutter hatte vor 30, 40 Jahren Skandal in diesem Ort. Meine Mutter hat als Frau auf diesen Vogel geschossen und hat den auch noch abgeschossen und war dann Schützenkönigin. Dieses Schützensilber, und das war natürlich eine riesenschwere Kette. Und die älteste Plakette da drauf war von 1600 und noch was. Aus diesem Ort. Also das zum Thema Tradition.
Wie es in wenigen Jahren in Kainberg aussehen wird, kann man 4 Kilometer entfernt in Immenrath sehen. Norbert Winzen kennt auch hier jede Ecke, die es einmal gab.
Wir sind jetzt hier an dem Ort, wo ich geboren bin. Das ist
auf dieser Wiese?
Genau, auf dieser Wiese bin ich geboren. Da war damals allerdings noch ein Kreissaal.
Das Krankenhaus und das halbe Dorf sind bereits abgerissen.
Ja, ich weiß nicht, wie das für jemanden aussieht, der diese Bilder nicht kennt, von solchen großen Flächen, die einfach zerstört werden. Aber auf mich macht das, sehe ich solche Bilder eigentlich immer nur dann, wenn ich in den Nachrichten abends irgendwelche Kriegsgebiete sehe, wo eine Bombe reingegangen ist.
Zwei Familien harren noch in Immenrath aus. Die Kirche steht allein auf einer Wiese, die Fenster sind vernagelt.
Dieses braune Holz, das ich jetzt schon seit 20, 30 Jahren in diesen verlassenen Dörfern kenne, das hat immer so was, so ein Gefühl wie der Sargdeckel kommt drauf.
Noch wenige Jahre. Heimat kann man nicht einfach so verpflanzen und schon gar nicht entschädigen, wie es der Energieriese RWE in diesen Gebieten tut.
Die Reportage von Peter Vögeli. Eins vor eins. Der Schatten ist immer da. Wer gestalkt oder verfolgt wird, leidet psychisch und oft auch physisch darunter. Dieses Nachstellen kommt auch in der Schweiz häufig vor. Was die Verfolgte im Frühstadium tun kann und was im Täter vorgeht, darum geht es gleich im ersten und vierten, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Rebecca Villiger.
Das Bundesamt für Gesundheit verbietet eine Cannabis-Studie der Universität Bern. Die Uni wollte untersuchen, wie sich der Cannabisverkauf unter gewissen Auflagen auf den illegalen Markt und die Konsumierenden auswirkt. Die Studienteilnehmer hätten die Substanz legal in Apotheken in der Stadt Bern kaufen können. Einen besseren Schutz für Kinder, die allein auf der Flucht sind und in der Schweiz Asyl beantragen. Das verlangt das Bundesgericht und fordert vom Bundesverwaltungsgericht eine Praxisänderung. So dürfen minderjährige Asylsuchende ohne Eltern nicht mehr verpflichtet werden, einen Vorschuss für Gerichtskosten zu zahlen, weil sie meist kein Geld haben. Grippe und Hitze haben vielen Menschen im Jahr 2015 außergewöhnlich zugesetzt. So starben im Frühling 2015 etwa 2500 Menschen mehr an der Grippe als in anderen Jahren. Im Sommer dann gab es etwa 500 zusätzliche Todesfälle wegen der großen Hitze. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.